Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Micha.
Wir kommen zu Kapitel 2. Wehe denen, die Unheil planen. Nicht wahr? Jetzt haben wir Römisch 1 gehabt. Gericht über das Nord- und das Südreich. Das war Kapitel 1. Und jetzt kommt der zweite Unterteil. Gericht über die unrechtmäßig Reichen. 1 bis 11. Wehe denen, die Unheil planen und Böses vorbereiten auf ihren Lagern. Beim Licht des Morgens wollen sie es ausführen, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Es geht hier also um die Reichen, die nachts im Bett nicht unbedingt schlafen, sondern sich schon planen, was im nächsten Morgen, wie sie ihren Besitz vergrößern können. Also ein großer Teil der Kapitalisten in der heutigen Zeit könnte sich dann angesprochen fühlen. Vers 2. Und sie begehren nach Feldern und rauben sie. Und nach Häusern, sie nehmen sie weg. Und sie verüben Gewalttat an dem Mann und an seinem Haus. Ja, an dem Menschen und an seinem Erbteil. Also es geht um die unrechtmäßig Reichen, die die Armen berauben, ihnen auch mit ungerechten Gerichtsverhandlungen ihren Besitz wegnehmen. Nun kommt die Antwort Gottes. Die Ungerechtigkeit des Kapitalismus wird in der Bibel an vielen Stellen gegeißelt. Also nicht der Kapitalismus an sich, sondern es geht um den ungerechten Kapitalismus, wohlverstanden. Darum spricht der Ewige, siehe, ich plane ein Unglück über dieses Geschlecht, aus dem sie nicht herausziehen können, ihre Hälse. Ihre Hälse ist eine eigene Verszeile, ja? Betont das noch mehr. Und ihr werdet nicht in die Höhe einhergehen. Das heißt, so stolz nach oben schauen. Wenn man das Joch auf dem Hals hat, ja, kann man nicht mehr so stolz nach oben schauen. Und ihr werdet nicht in Höhe einhergehen, denn dies ist die Zeit des Unglücks. An jenem Tag wird man über euch einen Spruch anheben und eine Totenklage halten. Es ist geschehen, wird man sagen. Wir sind verwüstet. Das Erbteil meines Gottes hat er vertauscht. Fußnote 28. Das heißt, Gott hat das Erbteil einem anderen Besitzer übergeben. Die Assyrer nehmen alles weg, auch den Reichen. Wie ist es mir entwichen? Das heißt, wie ist mir das Erbteil abhanden gekommen? Da hört man also die Stimme eines Israeliten. Es ist sehr typisch in Micha, dass die Redner ständig wechseln. Das ist also sehr, sehr lebendig geschildert. Ich muss immer wieder fragen, wer spricht jetzt? Ist es der Prophet? Ist es Gott? Ist es einer, der uns unter das Gericht kommt? Wie ist es mir entwichen? Dem Abtrünnigen teilt er unsere Felder zu. Ja, Syrer waren selber Abtrünnige. Aber jetzt als Gerichtsroute über Israel bekommen sie das israelitische Land. Darum wirst du niemanden haben, der die Messschnur wirft durch das Los in der Versammlung des Ewigen. Ich sage nicht, weissagen sie. Also da spricht jetzt ein falscher Prophet, der sagt zu Micha, er soll schweigen. Weissage nicht, weissagen sie. Weissagt man jenen nicht? Damit ist gemeint, diese bösen Reichen, ab Vers 1 beschrieben, weissagt man jenen nicht, so wird die Schande nicht weichen. Also in der Weissagung, die eben das Böse aufdeckt und beim Namen nennt und zur Buße aufruft, liegt ein Hoffnungsschimmer, dass es eventuell möglich wird, dass diese ungerechten Reichen doch noch Buße tun, umkehren und ihr Unrecht ordnen. Weissagt man ihnen nicht, so wird die Schande nicht weichen. Vers 7. Du, der du Haus Jakob genannt bist, ist der Ewige ungeduldig? Oder sind dies seine Taten? Sind nicht meine Worte gütig oder freundlich gegenüber dem, der aufrichtig wandelt? Gott ist also nicht unbedingt auf das Gericht aus. Denn gegen diejenigen, die sich unter sein Wort stellen, da zeigt Gott seine Güte. Aber noch gestern, mein Volk, als Feind stellte es sich auf. Also es war noch die jüngste Tatsache, dass das Volk Israel, mein Volk, aufstand als Feind gegen Gott. Vom Oberkleid weg pflegtet ihr den Mantel auszuziehen. Von denen, die sorglos vorüberzogen, die vom Krieg abgewandt waren. Also Leute, die überhaupt nicht auf Selbstverteidigung aus waren und auf Krieg, ganz gewöhnlich arglosen Leuten, die vorübergingen, die wurden beraubt und man hat ihnen sogar das Oberkleid gestohlen. Vers 9. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr. Aus dem Haus ihrer Wonne Freuden, von ihren Kindern nehmt ihr weg meinen Schmuck auf ewig. Also interessant, dass das Haus der Familie wird hier genannt das Haus ihrer Wonne Freuden. Das ist ein schöner Ausdruck für den Wert der Familie und des Familienlebens. Vers 10. Steht auf und geht, denn dies ist kein Ruheort. In Fußnote 36 habe ich erklärt, das verheißene Land hätte ein Ruheort sein sollen. Nach 5. Mose 12, 9 bis 10. Gott wollte Israel dort im Land Ruhe geben. Aber jetzt sagt der Prophet, steht auf und geht, denn dies ist kein Ruheort. Jetzt kommt das Gericht über euch, ihr müsst deportiert werden, ihr könnt in diesem Land nicht ruhen, weil ihr dem Wort Gottes ungehorsam seid. Wegen der Verunreinigung, die Verderben bringt, und zwar heilloses Verderben. Wenn ein Mann hinginge, dem Wind nach, und mit Betrug lügen würde, ich will dir weissagen, zu Wein und zu starkem Getränk, der würde ein Prophet dieses Volkes sein. Also Leute, die da herumtorkeln und sich als Propheten aufführen, solche Leute, die konnten akzeptiert werden, aber ein Micha, der Klartext redete und nicht einfach von Frieden sprach, der wurde abgelehnt. Aber solche Leute, die sagen, ich will dir weissagen, und zwar unter dem Einfluss von Alkohol, so einer wird akzeptiert. Und jetzt, nach dieser Gerichtsverkündigung, plötzlich kommt Gottes Gnade. Wie sie über Israel kommen wird am Ende. Vers 12. Sammelnd werde ich dich gänzlich sammeln, o Jakob. Versammelnd werde ich den Überrest versammeln. Natürlich ist das nicht deutsch, ist mir schon klar. Bin mit der Übersetzung wirklich an die Grenze des Erträglichen gegangen. Aber es gibt so ein bisschen einen Eindruck, wie hebräische Poesie klingt. Sammelnd werde ich sammeln heißt, ich werde ganz bestimmt Israel zurückführen ins Land der Vorväter. Sammelnd werde ich dich gänzlich sammeln, o Jakob. Versammelnd werde ich den Überrest Israels versammeln. Zusammenbringen werde ich ihn wie Kleinvieh von Bozra. Bozra ist eine Ortschaft in Südjordanien, in Edom. Offensichtlich bekannt für Kleinviehzucht. Und so wird Israel verglichen mit einer zahlreichen Kleinvieh-Schafherde, die Gott eben zurückführt nach Hause, ins Land der Vorväter. Wie eine Herde inmitten ihrer Weide werden sie wimmeln vor Menschenmenge. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen. Durchbrechen werden sie und durch das Tor einherziehen und durch dasselbe hinausziehen. Und ihr König wird vor ihnen einherziehen. Ja, der Ewige an ihrer Spitze. Wir haben gesehen, dieser erste Teil begann mit der Wiederkunft Christi als Richter. Und dieser Teil endet jetzt mit der Wiederkunft Christi als Hirte, der in der Endzeit Israel zurückbringt ins Land der Väter und schließlich König sein wird über sein Volk. Eine wunderbare Beschreibung. Also da sieht man diese Spannung zwischen Gericht und Gnade. Der Richter und der Hirte, der am Schluss sein Volk versammelt wird im Land der Vorfahren. Wichtig ist noch Folgendes. Hier wird das einfach so ganz kurz in zwei Versen beschrieben, wie das geht. In zum Beispiel Hesekiel 33 bis 48 wird das Ganze viel ausführlicher beschrieben, die Rückkehr Israels am Ende der Zeit. Und da wird erklärt, in Hesekiel 36, Gott wird sein Volk sammeln aus allen Nationen der Welt und sie zurückführen ins Land, aber er wird sie zurückbringen unrein. Das ist das, was wir heute sehen. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt seit 1882 bis 2006. Und sie sind gekommen aus über 100 Ländern, aber der größte Teil ist im Unglauben. Im Unglauben im Blick auf den Messias. Und viele sogar im Blick auf Gott. Aber dann sagt Hesekiel 36, und dann wird die Zeit kommen, wo ich euch reinigen werde im Land. Und dann wird Gott einen Überrest durch die Not, durch die Gerichte hindurch, die sie im Land erleben werden, herausrufen, herausholen. Und dieser Überrest, Vers 12, versammeln werde ich den Überrest Israels. Das ist bereits dieser gereinigte Überrest aus Israel, den Gott schließlich ins tausendjährige Reich führen wird. 2/3 der Bevölkerung Israels wird umkommen in der großen Drangsalszeit. In den 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi. So steht das in Sacharja 13, Vers 8. Aber dieser Drittel, der sich schließlich bekehren wird, das ist der Überrest, gesammelt aus allen Völkern, der dann hinter dem König, der Hirte sein wird, nachfolgen wird. Und ihr König wird vor ihnen einherziehen, ja, der Ewige an ihrer Spitze. Das erinnert so schön an Johannes 10, Vers 4 und 9. Das sind solche Anspielung des Herrn Jesus auf solche Stellen, wenn er sich vorstellt als Hirte Israels, als der gute Hirte. Ich lese nur noch zum Schluss vor der Pause, 10 Vers 4. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen. Dann Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist der gute Hirte für Israel. Aber in Johannes 10 zeigt er, dass er eben auch der gute Hirte sein wird für all die aus den Völkern, die sich zu ihm, dem Erlöser, wenden werden. Aber es ist wichtig, einfach den Bezug zu Johannes 10 zu erkennen. Ja, jetzt ist Kuchenzeit. Eine halbe Stunde machen wir richtig die große Pause und dann geht's weiter. Wir sind immer noch am zweiten Teil von Micha. Jetzt in Kapitel 3, Vers 1 wird die Führerschaft in Israel angesprochen, wegen ihrer Ungerechtigkeit in der Staatsführung. Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs, ja, ihr Fürsten des Hauses Israels, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen? Das heißt, hier beginnt eben der zweite Teil. Ich habe mich vertan. Jetzt haben wir den ersten Teil bis zum Schluss behandelt. Und jetzt kommt der zweite Teil, Gottes Handeln mit Zion im Gericht und Gnade. Eben, es beginnt hier mit dem Hört an die Führer gerichtet. Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs, ja, ihr Fürsten des Hauses Israels, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen? Hier wird deutlich, die Führerschaft hat eine höhere Verantwortung als solche, die nicht führen, im Blick auf Gerechtigkeit und Kenntnis des Willens Gottes. Ihr, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die ihr ihnen, das sind eben die Ärmeren, ihre Haut abzieht und ihr Fleisch von ihren Knochen. Hier wird immer noch Israel gesehen als eine Schafherde, nicht wahr? Also böse, falsche Hirten, die nur darauf aus sind, eben Profit für sich zu haben. Und ihr Fleisch von ihren Knochen. Ja, die ihr fresst, das Fleisch meines Volkes, und ihre Haut von ihnen abstreift und ihre Knochen zerbrecht und zerstückelt wie in einem Topf und wie das Fleisch inmitten eines Kessels. Dann werden sie schreien zu dem Ewigen. Aber er wird ihnen nicht antworten. Ja, er wird sein Angesicht vor ihnen verbergen zu jener Zeit, so wie sie ihre Taten schlecht gemacht haben. Also hier Vers 4 zeigt, wie es ein zu spät geben wird, wenn diese ungerechten Führer einmal in der Gerichtszeit dann zum Herrn schreien, dann gibt es keine Antwort mehr. Es gibt ein zu spät. Das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, begonnen zum Beispiel bei der Sintflut. Es gab ein zu spät, wo die Arche verschlossen war. Und im Neuen Testament, es gibt ein zu spät für die törichten Jungfrauen. Die Türe wird einmal geschlossen sein und es gibt keine zweite Chance danach. Vers 5. So spricht der Ewige über die Propheten. Also 1 bis 4 betraf die Volksführer und jetzt spricht Gott zu den Propheten. So spricht der Ewige über die Propheten, die mein Volk verführen, die mit ihren Zähnen beißen und rufen Frieden. Und wer ihnen nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Also hier haben wir die falschen Propheten. Und das ist ein Thema, das damals aktuell war, aber eine besondere Aktualität haben soll in der Endzeit. Denn der Herr Jesus zeigt in Matthäus 24 die Periode vor seiner Wiederkunft. Das wird die Periode der falschen Propheten sein. Matthäus 24, 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Endzeit ist die Zeit der Propheten, die verführen. Also darum hat dieses Wort eine besondere Bedeutung. Und was war das Kennzeichen damals für die falschen Propheten? Sie sprachen dauernd von Frieden, von einer guten Zeit. Und das ist nicht anders heute. Es sind genau die falschen Propheten, die sagen, jetzt kommt die gute Zeit. Die große Erweckung, die kommt jetzt. Obwohl die Bibel sagt, für die christianisierten Länder, dort kommt in der Endzeit der Abfall. Die Apostasia, die zum Antichristen hinführt. 2. Thessalonicher 2. Das ist nicht bezogen auf die heidnische Welt, wo das Evangelium nicht schon über Jahrhunderte etabliert war. Dort sehen wir Aufbrüche, ganz eindrücklich. Aber da, wo das Christentum war, da haben wir den Abfall. Man kann ja nur dort abfallen, wo man mal dem Bekenntnis nach dran war. Also genau hier, die Propheten, sie rufen Friede. Und wer ihnen nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Also es geht ihnen darum, dass sie auch was kriegen für ihre Prophetenarbeit. Darum wird es für euch Nacht werden, ohne Vision. Und Finsternis, ohne Wahrsagerei. Und die Sonne wird untergehen über den Propheten. Und der Tag wird schwarz werden über ihnen. So werden die Seher beschämt werden. Und die Wahrsager werden vor Scham erröten. Und so werden sie alle ihren Bart verhüllen. Denn es wird keine Antwort Gottes geben. Also die Zeit kommt, wo deutlich wird, die falschen Propheten haben ständig von einem großen Aufbruch gesprochen, aber der kam nicht. sondern das Gericht kam. Und dann wird allen offenbar werden, dass sie falsch waren. Nun, Micho sagt, im Gegensatz zu den falschen Propheten seiner Zeit, ich dagegen, ich bin erfüllt mit Kraft durch den Geist des Ewigen, mit Recht und mit Stärke, um Jakob seinen Abfall kundzutun, ja, Israel seine Sünde. Er hat nicht einfach von Frieden gesprochen, sondern er hat wirklich die Sünde beim Namen genannt. Vers 9. Hört doch dieses, ihr Häupter des Hauses Jakobs, ja, ihr Fürsten des Hauses Israels, die ihr das Recht verabscheut, ja, die alles gerade krumm machen, indem sie Zion mit Blutschuld bauen, ja, Jerusalem mit Unrecht. Ihre, das bezieht sich auf Jerusalem, ihre Häupter richten um Bestechungsgeschenke und ihre Priester lehren um Bezahlung und ihre Propheten wahrsagen um Geld. Das ist ja auch ein sehr interessantes Thema heute, Propheten und Geld. Da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Und sie stützen sich auf den Ewigen, indem sie sagen, ist nicht der Ewige in unserer Mitte? Nicht wird über uns ein Unglück kommen. Und jetzt kommt eine ganz interessante Prophetie. Darum, um euretwillen, wird Zion als Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen werden. Und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Den Vers haben wir heute schon angeführt. Das war doch der Vers zitiert in Jeremia. Jeremia wird gerechtfertigt, wenn er von einer Zerstörung Jerusalems spricht. Das hat ja schließlich schon der Prophet Micha etwas mehr als 100 Jahre vor ihm schon getan. Nun, wenn wir diesen Vers etwas genauer anschauen, er ist interessant. Also, viele Jahre nach Micha kam Nebukadnezar nach Jerusalem. Er belagerte im Jahr 606 vor Christus Jerusalem zum ersten Mal, zum zweiten Mal 597 und dann 586 kam die Katastrophe. Jerusalem wurde vollkommen dem Erdboden gleichgemacht, der Salomonische Tempel zerstört, die Juden gingen nach Babylon. Aber Jerusalem wurde nicht als Acker gepflügt. Das hat sich gar nicht erfüllt, damals. Da hätte man natürlich ein Problem gehabt mit Micha. Ja, der hat da etwas vorausgesagt, das hat sich ja gar nicht erfüllt. Gut, kann man sagen, ja, vielleicht später. Im Jahr 70 nach Christus, nur wenige Jahrzehnte nach der Kreuzigung Jesu, kam das Urteil über Jerusalem. Die römische Armee machte in einem grausamen Krieg von 140 Tagen Jerusalem dem Erdboden gleich. Und von da an wurden die Juden über die ganze Welt zerstreut. Aber Jerusalem wurde zwar völlig zerstört und der zweite Tempel, der Tempel zur Zeit Jesu, wurde dem Erdboden gleich gemacht, aber Jerusalem wurde nicht gepflügt. Ha! Eigenartig. Später haben die Juden noch einmal einen Aufstand gegen Rom unternommen. Und zwar unter Kaiser Hadrian. Angezettelt wurde das Ganze durch Bar Kochba. Das war ein Mann, der sagte, dass er der Messias sei. Sein Name Bar Kochba, Sternensohn, wurde gedeutet als Erfüllung von 4. Mose 23, 17, wo Bileam den Messias sieht. Ich sehe ihn, aber nicht nahe. Ich schaue ihn, aber noch nicht gekommen. Es geht ein Stern hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Das ist der Messias, der Sternensohn. Und der große Rabbi Akiva, einer der großen Rabbiner im Talmud, hat erklärt, Bar Kochba ist der Messias. Das hat eine riesige messianische Bewegung ausgelöst und hat sich gesagt, jetzt kommt die Zeit der Erlösung für Jerusalem. Jetzt kommt die Zeit für den dritten Tempel. Und man hat einen Aufstand organisiert gegen Rom, um jetzt endgültig das römische Joch abzuschütteln. Jerusalem war in der Zwischenzeit schon wieder aufgebaut. Und man versuchte, Jerusalem zu erobern, Ein grausamer Krieg. Kaiser Hadrian war so wütend auf die Juden. Und in diesen 3 Jahren, 132 bis 135 nach Christus, kamen etwa 500.000 Juden ums Leben. Und eine weitere 500.000 Verhungerte starb dahin wegen Seuchen als Folgen des Krieges. 1 Million Tote. Und Bar Kochba wurde offenbar, dass er nicht der Messias war. Aber die messianisch gläubigen Juden damals, die haben sich diesem Aufstand nicht angeschlossen. Und nun, Kaiser Hadrian war so wütend auf die Juden, dann hat er Jerusalem umgenannt, hat einen neuen Namen gegeben, Elia Capitolina. Das ist die Stadt für Jupiter, für den Jupiter, der im Kapitol in Rom verehrt wird. Er hat auf den Tempelplatz, da wo das Allerheiligste war, einen Jupiter-Tempel bauen lassen und den Tempelplatz hat er durchgepflügt. Dort ist es in Erfüllung gegangen. Das ist schon eindrücklich. Und das zeigt uns auch, wie wir beim Lesen des prophetischen Wortes eben demütig sein müssen, wenn wir etwas nicht verstehen, zuwarten. Worauf bezieht sich das genau? Bezieht sich das auf die Zerstörung durch die Babylonier, durch die Römer? Oder eben auf die zweite Zerstörung durch die Römer? Oder? Also das Wort hat sich erfüllt, aber erst zu seiner Zeit. Und das zeigt uns, das Wort Gottes trifft immer ein. Und wir müssen halt manchmal auch ein bisschen geduldig sein. Aber eindrücklich ist, man hat ja den Prophet Micha, hat man ja auch entdeckt, in der judäischen Wüste, wo man viele Handschriften gefunden hat, Qumran und auch andere Höhlen. Auch der Prophet Micha ist da. Die Prophetie war also ganz klar vorher geschrieben. Aber dann im Jahr 135 wurde das erfüllt. Und noch mehr. Also Zion, das ist der Tempelberg, wird als Acker gepflügt. Jerusalem, die Stadt, wird zu Trümmerhaufen werden. Zerstört durch die Römer. Und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Har Habayit, Berg des Hauses, das ist der normale jüdische Ausdruck für den Tempelberg. Den hat man einfach sich selbst überlassen in der Zeit der Byzantiner. Nicht wahr? Das Römische Reich ging ja bis 312 und dann hat Kaiser Konstantin das Römische Reich christianisiert und ab dieser Zeit spricht man dann vom Byzantinischen Reich. Aber es ist nur so in der Geschichte. Die Römer wissen nicht, dass sie dann plötzlich Byzantiner geworden sind, ja? Nur, dass wir uns richtig verstehen. Aber quasi in der christlich-römischen Zeit, in der byzantinischen Zeit, hat man sich gesagt, das Judentum ist vorbei für immer. Und jetzt als Erweis dafür machen wir aus dem Tempelplatz eine Wüste, das soll alles ganz wild wuchern können und allen Mist und Unrat hat man auf dem Tempelberg, auf dem Felsen, da wo das Allerheiligste war, deponiert. Der Jupiter-Tempel kam weg, ja? Und so begann der Tempelplatz einfach wild zu wuchern. Und da hat sich das erfüllt und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen. Und erst die Muslime, die kamen dann um 638 nach Jerusalem, die haben dann den ganzen Tempelplatz geräumt, sauber gemacht und da wurde der Felsendom auf den Ort des Allerheiligsten, den Felsen gebaut und südlich davon die El-Aqsa-Moschee. Aber schon eindrücklich, alles im Laufe der Jahrhunderte hat dann seine Erfüllung gefunden. Und jetzt kommt, nach dieser Gerichtsverkündigung, kommt wieder Gottes Gnade. 4 Vers 1. Aber am Ende der Tage. Das bedeutet einfach in der Endzeit. Aber am Ende der Tage wird der Berg des Hauses, Har Habayit, der Tempelberg, wird der Berg des Hauses des Ewigen feststehen auf dem Gipfel der Berge. Und er wird erhaben sein über die Hügel. Und es werden zu ihm strömen die Völker. Und so werden viele Nationen hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Haus des Ewigen. Ja, zum Haus des Gottes Jakobs. Er wird uns lehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, ja, das Wort des Ewigen von Jerusalem. Hier haben wir nun die Zeit, wenn der Herr Jesus als Richter zurückkehrt und König sein wird in Jerusalem, wie wir das ja schon hatten, der König an ihrer Spitze, 2 Vers 13. Da wird er die Regierung, die Weltregierung aufrichten von Jerusalem aus. Und im tausendjährigen Reich werden dann die Völker, die müssen ständig nach Jerusalem kommen zum neuen Tempel. Wie er beschrieben wird in Hesekiel 40 bis 48. Also hier wird ganz klar der Tempelberg erwähnt und die Völker werden dorthin kommen. Auch da haben wir wieder einen Hinweis darauf, dass es tatsächlich einen dritten Tempel geben wird. Das ist der Tempel der messianischen Zeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt und alles dann ausführen wird nach den Plänen von Hesekiel. Andere Stellen, wie in Joel, das haben wir ja früher behandelt, zeigen, dass der Tempel schon gebaut wird vor der großen Trübsal, aber am Anfang der Trübsal wird er entweiht. Und dann, wenn der Herr Jesus zurückkommt, wird er ihn wieder neu einweihen und nach Hesekiel massiv ausbauen. Und was wird noch geschehen? Nach Sacharja 14 wird der Tempelberg wird aufgefaltet werden. Und andere Gebiete werden abgeplattet werden. Das sind wieder diese geologischen Katastrophen, die geschehen werden zur Zeit der Wiederkunft Christi. Micha 1. Und darum steht hier vom Tempelberg, er wird feststehen auf dem Gipfel der Berge. Vers 1. Und er wird erhaben sein über die Hügel. Das kommt dieser Auffaltung gleich. Ja, und dann Vers 3. Und er wird richten zwischen den Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne. In Matthäus 25 kommt der König zurück. Vers 31. Er wird auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und dann werden die Völker vor ihm versammelt. Und sie werden getrennt in Schafe auf seiner rechten Seite und in Böcke auf seiner linken Seite. Das ist das Gericht, das der Herr Jesus dann unter den Völkern ausüben wird am Anfang des tausendjährigen Reiches. Nicht zu verwechseln mit dem Endgericht nach dem tausendjährigen Reich, wenn die Toten, alle, die je gelebt haben, ungläubig gestorben sind, die werden dann auferweckt werden vor dem großen weißen Thron, abgeurteilt und in den Feuersee geworfen werden. Offenbarung 20. Aber das müssen wir unterscheiden. Es gibt das Gericht der Lebendigen. Das ist Matthäus 25. Das ist dieses Gericht von Micha 4, Vers 3. Und das Gericht der Toten. Offenbarung 20. Nach dem tausendjährigen Reich. Also diese zwei Gerichte müssen wir unterscheiden. In dazwischen liegen 1000 Jahre. Weiter lesen wir. Und sie werden ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen. Und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Die UNO hat ja das als künstlerische Darstellung vor ihrem Gebäude in New York. Jemand, der so Schwerter umschmiedet zu Pflugscharen, Speere zu Winzermessern. Das war übrigens ein Geschenk der gottlosen Sowjetunion an die UNO. Unglaublich, wenn man denkt. Ja, das ist ja das Ideal der UNO. Frieden auf dieser Erde. Aber die UNO hat es nie geschafft. Und sie klemmt auch Kriege ab, bevor man von einem Sieger und einem Verlierer sprechen kann. Und dann sagen die einen, A ist der Verlierer und nein, die anderen sagen, B ist der Verlierer. Niemand weiß es. Ja gut, aber dann geht der Konflikt immer weiter. Ich war im Zweiten Weltkrieg, wusste man, Deutschland, Nazi-Deutschland hat verloren. Und die Alliierten haben gewonnen. Also wer sagt jetzt, was zu tun ist? Ja, die Gewinner. Nicht Nazi-Deutschland hat gesagt, was man jetzt macht. Sondern die Alliierten haben gesagt. Und die UNO hat nach dem Zweiten Weltkrieg diese Taktik durchgeführt. Man bricht die Kriege ab, bevor sie fertig sind. Und dann können die Verlierer den Gewinnern sagen, was zu tun ist. So läuft das. Ja gut, aber ihr Ideal ist Friede auf dieser Erde und sie bringen es nicht hin. Das wird erst der Messias bringen. Und solange die UNO den Messias ablehnt, also die Weltgemeinschaft, wird der Friede auch nie kommen. Ja, erst in der Zeit des Herrn Jesus kommt es dazu, dass es keine Rekrutenschule mehr gibt. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Ja, den Krieg lernt man in der Rekrutenschule. Und dann im Wiederholungskurs oder wie das auch organisiert wird, ja? Vers 4. Und ein jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie in Schrecken versetzen. Denn der Mund des Ewigen der Heerscharen hat gesprochen. Das beschreibt so schön diese Sicherheit, Frieden und Sicherheit im tausendjährigen Reich. Da wird Wohlfahrt, Wohlstand für alle Völker kommen. Auch wieder ein Ideal, das die UNO anstrebt. Aber ohne den Erlöser. Und das kommt nie. Wie lange will man schon den Hunger in der Welt ausrotten? Aber noch heute Abend werden 800 Millionen hungrig zu Bett gehen. Unglaublich, trotz all der Bemühungen. Aber die Korruption in dieser Welt macht alles kaputt. Der Jesus wird das bringen. Ruhe und Friede und Sicherheit. Niemand wird sie in Schrecken versetzen. Denn der Mund des Ewigen der Heerscharen hat gesprochen. Vers 5. Denn alle Völker werden wandeln, ein jeder im Namen seines Gottes. Aber wir werden wandeln im Namen des Ewigen unseres Gottes, für immer und ewig. Ein ganz eigenartiger Vers. Der erklärt sich so, der Jesus kommt wieder. Und er wird auch verhindern, dass dieser Weltkrieg in der großen Trübsal von 3,5 Jahren vor seiner Wiederkunft zur Auslöschung der Menschheit führt. Er verhindert das. Und dann wird der Herr Jesus Ordnung in diese Welt bringen, zuerst in verschiedenen Kriegen, und dann wird er beginnen, Recht zu sprechen, alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Aber das ist alles ein Prozess. Nicht einfach die ganze Welt wird da plötzlich in einem Monat ist da alles geklärt. Das wird am Anfang des tausendjährigen Reiches ein Prozess sein. Und so gibt es noch Leute, Völker, die wandeln, an jeder im Namen seines Gottes. Und der gläubige Überrest aus Israel sagt, aber wir werden wandeln im Namen des Ewigen unseres Gottes, für immer und ewig. Aber der Herr Jesus wird an alle Völker richten und diejenigen, die ihn ablehnen, kommen unter das Gericht der Lebendigen, sie werden sterben und die anderen werden übrig bleiben fürs tausendjährige Reich. Erst so kommt der Friede und dann die Tatsache, wie es in Jesaja 11 heißt, dass die ganze Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn. So wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Aber es kommt nicht sofort. Es ist ein Prozess. Und hier sehen wir gerade den Anfang nach der Wiederkunft Christi. Vers 6. An jenem Tag, das ist ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt in der Prophetie der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, bezeichnet einfach die Endzeit. An jenem Tag, Spruch des Ewigen, werde ich das Hinkende sammeln und das Vertriebene zusammenbringen und die ich übel zugerichtet habe. Und ich werde das Hinkende zu einem Überrest machen und das Entfernte zu einer mächtigen Nation. Und der Ewige wird über sie König sein auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Ja, hier haben wir auch wieder eine Zusammenfassung. Die Juden werden gesammelt aus der ganzen Welt in der Endzeit, zurückgeführt ins Land. Sie werden eine mächtige Nation. Ja, das Volk, das ständig gehasst und verfolgt war und sich nicht verteidigen konnte, wird zu einer mächtigen Nation. Und dann wird der Ewige über sie König sein, auf dem Berg Zion in Jerusalem. Also hier wird diese ganze Rückführung zusammengefasst. Aber ausführlicher ist es eben, wie gesagt, in Hesekiel 33 bis 48 beschrieben. Das Ganze wird in Phasen verlaufen. Zuerst kommen sie zurück im Unglauben, unrein, sie werden gereinigt und dann kommt der vollkommene Zustand. Das wird hier alles so schön zusammengefasst in einer Schau. Von nun an bis in Ewigkeit. Wie soll man das verstehen? Ich habe gemeint, das tausendjährige Reich geht 1000 Jahre. So steht es ja in Offenbarung 20. Nun ist wichtig, Olam im Alten Testament ist eigentlich ein breiter Ausdruck, der kann bedeuten ein langes Zeitalter oder Ewigkeit im absoluten Sinn. Zum Beispiel, wenn steht in 1. Mose El Olam, Gott der Ewigkeit, dann ist klar, es ist ewig. Aber Ewigkeit hat manchmal die Bedeutung, solange die Erde besteht, bis ans Ende der Welt. Aber in dem Fall kann man im Alten Testament nicht ganz eindeutig sagen, wenn es ewig ist. Das ist ja immer zweideutig, oder? Ist jetzt Olam lange Zeit oder ist es ewig? Oh, es gibt doch eine Möglichkeit. In jeder Sprache kann man alles sagen. Was sagt man dann auf Hebräisch? Leolmei Olamim. In die Zeitalter der Zeitalter. Und genau dieser Ausdruck wird im Neuen Testament, im Griechischen, aufgenommen. An vielen Stellen, wo es heißt, und sie werden gepeinigt werden in die Zeitalter der Zeitalter. Eis Aionas ton Aionon entspricht genau dem hebräischen Ausdruck Leolmei Olamim. Und dann weiß man, das ist ewig, ewig, ewig ohne Ende. Ganz eindeutig. Die Alphasöhne haben an dieser Zweideutigkeit von Olam, und übrigens auch Aion ist zweideutig im Neuen Testament, Zeitalter oder Ewigkeit, da haben sie angeknüpft und haben gesagt, die Hölle ist nicht ewig. Die geht nur lange. Lange Zeitalter. Das ist falsch. Die verstehen nicht Hebräisch und wissen auch nichts vom Griechischen. Dieser Ausdruck ist eindeutig, wenn man auf Hebräisch sagen wollte, absolut eindeutig, ewig, dann ist es Leolmei Olamim.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Micha.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.roshilibi.ch. Ich buchstabiere www.roger-liebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.